zu sorgen.
Okay. Ein herzliches Willkommen heute zu unserem Trinkfest-Podcast aus der Wachau. Wir haben eine kleine Special Edition, denn ich bin bei Von der Vogelweide, das ist der Daniel und der Michael, die hier ein bisschen Gebiet auf den Kopf stellen. Herzliches Willkommen.
Dankeschön.
Jetzt habe ich ein paar Fragen, die mich wirklich beschäftigen. Das erste ist, warum Wachau?
Das ist eine gute Frage, ja. Also ich bin gebürtig aus der Wachau, bin in Spitz aufgewachsen, born and raised quasi am Beginn des Spitzer Grabens. Und ja, 2018 habe ich dann den Dani kennengelernt, war damals noch Student auf der BOKU, ist aber eigentlich Schwabe. Und für ihn war es bestimmt sehr schlimm, in die Wachau ziehen zu müssen, weil ich damals nicht weg musste. Aber das kann er selbst erzählen, warum er nicht in die Wachau wollte.
Ja, die Wachau war jetzt nicht so die Region, die ich mir freiwillig rausgesucht hätte, um dort zu wohnen oder zu Wein zu machen. Also landschaftlich ist das ja wirklich schön. Aber es war sozusagen die Region, wo ich gesagt habe, da wäre ich nie freiwillig hingegangen, um Wein zu produzieren, weil die alles das machen, was ich eigentlich nicht unbedingt mochte. Also viel Alkohol, Brutritis, wenig Säure und dann auch noch 4-5 Gramm Restzucker in einem Veltliner. Das war nicht so meine Idealvorstellung von Wein.
Aber man muss aber schon auch sagen, dass wir es in einem anderen Gebiet wahrscheinlich schwieriger gehabt hätten, gleich mal Flächen zu finden. Das ist halt, weil meine Familie ist ja schon eigentlich seit 1644, glaube ich, auch die Wein, also schon sehr lang. Und allein durch meine Großeltern oder so, die dann wieder jemanden gekannt haben, die eventuell Weingärten abgeben. Und man kannte mich, man kannte meine Familie und so war es dann eher einfacher, an Flächen zu kommen und Fuß zu fassen auch.
Mich freut es ja persönlich, dass in so einem Gebiet, weil das ist ja das Schöne, wenn man so viel mit Fine Wine auf diesem Planeten zu tun hat, dass man immer denkt, man weiß schon alles und dann jede Woche aber was Neues lernt und wieder feststellt, so man weiß gar nicht. Und da ist auch der letzte Satz noch nicht gesprochen. Umso erfreulicher war eigentlich unser erstes Zusammentreffen, wo ihr angerufen habt, ob ihr mal vorbeikommen könnt. Ich bin momentan so ein bisschen geläutert, weil immer so viel Neues aufpoppt und ich habe irgendwie gedacht, okay, jetzt macht irgendjemand Naturwein in der Wachau und dann seid ihr aber gekommen und die Weine waren so todesseriös, also richtig groß und da ging mir die Kinnlade dann schon ein bisschen runter, umso mehr Fragen habe ich jetzt natürlich auch. Wo lernt man sowas? Oder was hat euch da bewegt, solche Weine zu machen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich war am Anfang das sehr schwierig, Danis Weinstil einzuordnen, weil bei uns ist definitiv der Mastermind im Keller, ist der Dani, weil zum Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich mich schon ein bisschen psychisch vom Weinbau entfernt. Ich habe dann was anderes studiert, habe aber immer quasi im Weinbau gearbeitet, habe 7 Jahre lang nur Weinbau gemacht, Ausbildung. Und dann kommt Dani und hat ganz andere Expertise und wir haben gemeinsam im Keller gearbeitet und gemeinsam im Weingarten gearbeitet und ich wusste, er arbeitet schon anders, wie ich das gelernt habe oder wie ich halt aufgewachsen bin. Und ich konnte es anfangs nicht einsortieren, wenn er mich gefragt hat, wie das schmeckt. Dani war zum Beispiel bei manchen Sachen unzufrieden, wo ich ihm dann gar kein Feedback geben konnte, weil ich wusste, er will wo ganz woanders hin, als was ich gewohnt bin, war ein wahnsinniger Lernprozess auch für mich. Aber der Dani war halt immer ultra fokussiert, dann hat er genau gewusst, was er für Wein machen möchte und hat dann das bestmöglich versucht mit unseren Rebsorten, weil Dani war halt immer nur Frankreich fixiert und nördliche Rhone, Burgund und dann kommt er in die Wachau und da gibt es halt Veltliner, Riesling und Neuburger und das sind ja halt ganz andere Sorten. Stilistisch wollte er aber immer eher an die nördliche Rhone und ja, und dann haben wir halt versucht, das Beste daraus zu machen?
Ja, die große Herausforderung war für mich, glaube ich, die lauter Rebsorten, die ich nicht gekannt habe, auf einem Boden, den ich nicht gekannt habe, in einer Gegend, wo ich mich nicht so gut auskenne, das in das zu setzen, was ich eigentlich gelernt habe. Also gelernt habe ich eher Burgund, nördliche Rhone, natürlich war in Bordeaux und in Südfrankreich, aber sagen wir mal, von der Stilistik als Baden-Württemberger kein klassischer Riesling-Ausbildung, sondern immer Richtung Frankreich geguckt. Und dann lande ich in einer Region, die eigentlich sich über Riesling und Veltliner profiliert. Das ist, und die ganz stark nach Deutschland schaut, nämlich in Riesling. Und wir sind, haben das ganz anders angegangen. Wo ich in Österreich gekommen bin, habe ich gedacht, Veltliner ist eine Rebsorte, die ich überhaupt nicht mag. Ich habe die nur gekannt, fruchtig, aus dem Weinviertel, oder irgendwie kräftig aus der Wachau. Aber dann über, ja, genau, einfach, es war nicht so das, was so ein Trinkfluss für mich hatte. Und inzwischen, seitdem wir jetzt hier sind, hat sie immer herausgestellt, dass Veltliner eigentlich viel mehr kann. Also wenn man natürlich rechts und links der Pfade guckt, sieht man das eh, was man alles damit macht.
Also so was maximal möglich ist, habe ich jetzt erst mit euren beiden festgestellt. Vorher stand es jetzt auch nicht so wirklich auf meinem Speiseplan, wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt hat ein großer Winzer halt mal zu mir gesagt, wir müssen ja nicht wissen, wir müssen erkennen. Und was habt ihr denn dann für euch so erkannt jetzt in diesen nicht so vielen Jahren, 2019
war der erste? 2019 war der erste Jahrgang, aber es war sehr klein. So grundlegende Sachen haben wir, glaube ich, erkannt, war, wo wir angefangen haben, haben uns alle ausgelacht und haben gesagt, Riesling und Veltliner zu verschneiden ist ein No-Go, weil die zwei Rebsorten eigentlich immer separat in der Wachau ausgebaut werden. Und nie miteinander.
Du musst ja bei einer musst du ja die Malo blocken.
Genau. Und wir sind es ganz anders eingegangen. Ich habe Riesling wie einen Chardonnay betrachtet und Veltliner wie einen Chardonnay betrachtet. Und dann auch keine Maischestandzeiten gemacht, weil wenn wir auf Riesling Maischestandzeit machen, dann holen wir die Typizität stärker raus und die wird den Veltliner komplett überlagern. Also das war eine der grundlegenden Sachen für das, was, weil wir sehr viel Rebsorten haben, mussten wir schnell entscheiden, wir müssen küvettieren, weil wenn wir alles separat ausbauen mit 14 verschiedenen Rieden, 7 bis 8 verschiedenen Rebsorten, dann haben wir ein Portfolio mit lauter kleinen Chargen.
Wie die Domäne Wachau.
Genau.
Aber die haben eine große Chargen.
Die haben große Chargen.
Die sind ein bisschen größer wie wir.
Heinz Frischengruber, wenn du das hörst, ich habe dich lange nicht gesehen.
Und ja, das war eine der grundlegenden Sachen. Wenn man dann auf dem Riesling auch die Malo macht, wie auf dem Veltliner auch, können die ganz gut zusammenpassen. Und eine andere große Sache war, dass wir Veltliner knallhart in kleines Holz legen. Das haben alle gesagt, das geht nicht. Ich habe immer gesagt, das geht schon, probieren wir es einfach aus. Und wenn es eine Region machen kann, dann doch die Region, die am kühlsten ist in Österreich und nicht die am wärmsten ist. Weil man irgendwie immer denkt, ich weiß nicht, wer das immer gelernt hat, also auch in Deutschland haben das in der Jugend immer viel in Bad Württemberg gedacht, einen sehr reifen Wein lege ich in ein neues Holz. Wenn du ins Burgund gehst, denken sich alle, hä? Also was schon wirklich total opulent ist, das brauche ich ja nicht noch mehr, vor allem wenn es keine Säure hat, in ein starkes Holz legen. Und dann haben wir probiert, eben die Kühle, die wir haben, mit Holz zu verbinden.
Ich meine, es gibt natürlich schon auch Veltliner, die im Holz sind, aber eben zu 18, da haben wir selbst noch keinen Wein gemacht oder was zu 19, da haben wir schon begonnen. Oder zu 19 war das, war auf einer Sitzung eines Wachauer Vereines und es ging da um die neue DRC-Verordnung und da wurde ja eben in gewissen Kategorien ist ja der Holzeinsatz verboten und dann habe ich gefragt, wie das jetzt ausschaut mit gebrauchten Holz, Neuholz, ob es da einen Unterschied gibt. Und es war natürlich eine naive Frage, aber meine Antwort war, dass spürbarer Holzeinsatz ein Fehlton ist. Und mittlerweile können wir da eigentlich nur noch drüber schmunzeln, weil wenn man mal diese Haltung hat, dann wussten wir schon, dass wir eigentlich in dieses ganze System gar nicht reinpassen werden, sei es das DRC-System oder eine Vereinszugehörigkeit. Mittlerweile sind wir ja ganz ungebunden, was unseren Wein angeht. Also wir sind machen wir auch keinen Qualitätswein. Das haben wir uns von Anfang an dagegen, gegen dieses Label entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass das von irgendwelchen Leuten beurteilt wird oder verkostet wird, die uns dann einteilen und eventuell ablehnen von Leuten, die eigentlich auch gar nicht wissen, wo sie uns hinteilen sollen oder vielleicht deren Tellerrand vielleicht einfach zu schmal ist. Und dann haben wir gesagt, wir machen eigentlich alles so, wie wir das machen wollen.
Egal, ob das jetzt mit Holz ist. Das ist ja auch ein Prozess, den wir rausfinden müssen, weil ich habe viel lernen müssen. Wir haben halt auch Rebsorten wie Frühroter Veltliner und Müller-Thurgau. Das sind jetzt nicht meine Favorites, aber die muss ich irgendwie auch einbinden. Und das war schon, das ist ein Lernprozess, auch die Böden kennenzulernen, die Reben kennenzulernen. Also das war eine große Aufgabe, immer noch. Ich lerne immer noch dazu.
Da haben wir, das ist eine Frage, die stelle ich ganz gern. Was sind denn so die Kniffe oder Schwierigkeiten oder was zeichnet es aus, in der Wachau überhaupt Wein zu machen? Was für Böden haben wir? Worauf müsst ihr achten? Müsst ihr viel spritzen?
Also, wenn man mal anfängt, wir haben einen großen Anteil in der Steillage. Das bedeutet, alles quer terrassiert. Das ist immer zwei Reihen und dann kommt wieder eine Mauer. Und da kann man meistens mit dem Traktor nicht rein. Also gerade in unseren Flächen, wenn man sehr alte Anlagen, da kommt man mit dem Traktor gar nicht rein. Das heißt, man muss alles händisch machen. Das bedeutet, wir sind biologisch zertifiziert, auch der Pflanzenschutz muss händisch erfolgen. Jetzt sind wir in Spitz mit über 600 mm Jahresdurchschnittsniederschlag. Doch etwas feuchter, nicht ganz so feucht wie die Steiermark, aber wir haben eben auch Sommer tendenziell in den letzten Jahren relativ starke Niederschläge und mehr Niederschläge, vor allem zur Blütezeit, das heißt relativ viel Pflanzenschutz. Zum Gesamten laufen wir zwischen 10 und 12 Mal laufen, weil wir laufen alles mit einer Rückenspritze ab. Das heißt, die Praktikanten müssen motiviert sein, weil die fast 12 Liter und wiegt auch nochmal so 15 Kilo und unten füllen wir auf und dann laufen wir den Berg hoch und spritzen von oben runter. Und das Interessante ist dadurch, dass es eben so ausgesetzt worden ist durch unsere Vorgänger meistens, dass eben eine Mauerreihe ist und eine Reihe, die außen auf der Mauer sitzt. Jetzt spritzen wir biologisch, müssen wir ab der Blüte beidseitig spritzen, wenn es eng wird. Das heißt, man muss auch außen auf der Mauer laufen und in die Reihe reinspritzen, beziehungsweise wieder runterspritzen, in die nächste Reihe hinten rein. Das heißt, also es ist schon eine Herausforderung in der Steillage.
Ja, ich kenne das jetzt, ich sag mal, aus dem Piemont von der Felin, die ja ihren Breda da auch mit der Rückenspritze spritzt, die ganzen biodynamischen Präparate auch. Wie viel kann eine Person da eigentlich leisten, so realistisch, in so steilen Terrassen? Also, wenn man das jetzt alleine machen würde.
An flächentechnisch, also ich glaube, da wird man alleine biologisch mit der ganzen anderen Arbeit in den Sommermonaten, also es gibt halt immer wieder so Monate, wo es halt wirklich stressig ist, wo wir an unsere Belastungsgrenzen kommen. Ich glaube, eine Person alleine wird nicht viel mehr schaffen, biologisch, als 1,5 Hektar.
Nein, ja nicht. Weil also wenn man konventionell, da gibt es ja so Berechnungen von, ich glaube, das ist von der Venea oder von der Domäne, dass, ich glaube, bei den ganz steilen Lagen sind wir bei 1.500 Arbeitskraftstunden im Jahr pro Hektar.
Wow.
Das ist aber konventionell gerechnet, also nicht der biologische Pflanzenschutz noch extra, der einfach, muss man schon im Doppelten rechnen.
Beim Körder zum biologischen ja eigentlich nicht nur der Pflanzenschutz, sondern eigentlich auch alles rundum. Also für uns ist ja auch der Humusaufbau wichtig oder
das Mähen.
Das Mähen ist halt auch viel, natürlich, wir spritzen nichts ab, wir verwenden kein Glyphosat und das ist schon auch ein Aufwand, vor allem in der Stockkultur müssen wir dahinter sein. Also wir haben ja ab zu 20 eigentlich viel Stockkultur gepflanzt.
Jetzt muss ich reingrätschen, weil vielleicht kennt es der eine oder andere nicht oder die andere. Was ist Stockkultur?
Stockkultur ist, in Deutschland gibt es was Vergleichbares. Das ist die Einzelpfahlerziehung an der Mosel. Nur mit dem Unterschied, dass der Einzelpfahl etwas höher gezogen wird, also der Rebstamm, und dann biegt man zwei Routen. Währenddessen bei der Stockkultur ist das sehr ähnlich zur nördlichen Runde, nennt man das Echalas. Das ist eine Art Gobelet, die von
was unten kommt.
Also sehr ähnlich zur nördlichen Runde. Das ist so ein kleiner Gobelet, der von unten kommt und man schneidet auf Zapfen runter. Und das waren der Wahao bis in die 50er, 60er die Standardkultur, auch in ganz Österreich eigentlich die Standardkultur. Die hat es in der Wahao noch länger gehalten wie jetzt in Niederösterreich und hat sich dann aber auch verloren. Ganz interessant ist, wir haben ja ein paar alte Parzellen, die so aus den 50ern sind. In der Steillage, da sieht man einen Übergang von der Stockkultur in ein burgundisches System, das war dann diese Mittelkultur, und dann in die Hochkultur. Das heißt, man hat Reben, die sind so wie im Burgund dann plötzlich gesetzt worden und sind in den letzten 30 Jahren dann hochgezogen worden, weil man das System nach oben angepasst hat.
Bringt es Vorteile, wenn man
es jetzt bringt den Vorteil, dass man nicht so nah zum Boden ist wegen der Feuchtigkeit und den Vorteil, was Wild angeht. Weil man muss immer bedenken, wir sind umrandet vom Wald. Also die Wahao ist ein sehr diverses Gebiet und wir haben einen sehr hohen Wilddurchtrieb in den Weingärten. Also das hat schon den Vorteil, dass man da vielleicht ein bisschen weniger Arbeit hat.
In der Stockkultur, eben wieder auf das zurückzukommen, auf die Arbeitsstunden in der Stockkultur, muss man halt viel mähen, weil halt der Kordon, also das ist relativ eben bodennah, und wenn es halt jetzt viel regnet und wir haben viel Wachstum, müssen wir relativ häufig zum Beispiel mit der Motorsense dann durchgehen, um das Gras nicht in die Traubenzone wachsen zu haben, weil sonst machen wir Probleme mit der Feuchtigkeit. Da erschweren wir uns natürlich das Ganze ein bisschen, also wir machen uns sicher nicht leicht, aber wir haben die Entscheidung eigentlich getroffen aufgrund der Gegebenheiten vom Weingarten. Also wir haben damals, so 19, hat der Daniel relativ günstig noch, Corona hat es ein bisschen geändert, relativ günstig damals noch Brachen gekauft. Und die sind aber schon relativ lange brach und die Terrassen sind nicht gerade. Also das ist, machen wir jetzt die Terrasse schmäler, machen wir jetzt sie breiter, dann sind sie alle eher steil abfallend. Und wir haben gesagt, wir müssen uns eigentlich, wir wollen da nicht den Boden jetzt so groß drehen oder die Mauern groß umbauen. Wir richten uns da noch, wie der Weingarten damals eigentlich quasi geplant wurde, und das war eben für Stockkultur. Und dann haben wir wieder Stockkultur gesetzt mit Chardonnay, Marsan, Roussan und Syrah im Spitzergraben.
War das jetzt gerade ein Spoiler für das, was die nächsten Jahre so kommt?
Kommt auf jeden Fall Syrah.
Ja, Syrah, das ist so Danis Liebkind. Also selbst wo wir schon 2019 in dem Weingarten standen im Spitzergraben, da sind wir durchgelaufen. Ich war skeptisch, weil ich wusste, wie viel Arbeit das ist. Und weil ich das auch mauern darf, also der Dani geht ja nicht mit beim Steinmauern, das macht dann eher ich. Und ich wusste, wie viel Arbeit das ist. Und ja, der Dani hat von Anfang an gesagt, na, da musst du da hin. Und es war halt, es war ein heißer Tag und es war da oben wirklich sengende Hitze, aber der Boden war eigentlich perfekt und da schauen die Felsen so raus. Und Dani hat gewusst, dieses Terroir ist perfekt eben für Syrah, und das haben wir letztes Jahr den ersten Teil ausgesetzt an Rot, und das kommt aber dann erst in ein paar Jahren. Also das geht sicher jetzt nicht so schnell, weil auch die Vinifizierung wird...
Naja, die müssen erst mal wachsen in dem steinigen.
Ja. Aber das Schöne ist ja, die ersten Jahre gibt Syrah ja auch köstlichen Rosé.
Richtig. Das war auch immer die Idee, wenn das so ein kühles Jahr ist im Spitzergraben, dann wird das kein Rotwein, dann gibt es... Es gibt nur ein Ausnahmejahr sozusagen, den an Roten. Und wir sind damals dorthin gegangen und alle reden hier über Pinot Noir. Man muss sich vorstellen, wir sind in Spitzer Graben, da hat es kaum kalkhaltige Böden.
Ja.
Jetzt kann man Pinot Noir natürlich auf einem Boden machen, der nicht kalkhaltig ist wie Assmanshausen.
Ja.
Ich wollte es aber nicht. Ich habe gesagt, wenn ich das machen will, will ich das eh nicht machen, weil man muss wissen, ich komme von der Schwäbischen Alb. Das ist ja der Boden schlechthin, ähnlich wie es Burgund, sehr ähnlich. Ja. Weißer Jura ist ähnlich wie der Oxford-Gestein in Burgund. Und jetzt bin ich hier und da habe ich gesagt, ich will nicht einen Pinot machen, der auf einem Gneisboden wächst. Das interessiert mich eigentlich nicht.
Jetzt wissen bestimmt viele unserer Hörer nicht, was ist denn Gneis? Ist es kalkhaltig? Hat es mehr Silizium? Was macht die Böden hier speziell dann in Spitzergraben denn aus?
Also Gneis ist ein metamorphes Gestein, ist aber nicht kalkhaltig von der Ausgangsbasis, sondern eher säurehaltig. Also es gibt pH-Wert im Boden, ist nachher sauer. und hat gar keinen Kalkanteil. Man kann das vergleichen mit Granit, das ist auch metamorphes Gestein, hat eine ähnliche Ausgangsbasis. Und da sind wir schon wieder bei der nördlichen Rhone, weil das ist sehr viel Granit und wir sind sehr viel im Gneis. Wir haben verschiedene Gneisformationen hier, die sind unterschiedlich in der unterschiedlich im Ausgangsmaterial. Was wir zusätzlich noch haben, ist Amphibolit, das ist ein dunkles Gestein, aber das ist auch eben nicht kalkhaltig. Kalkhaltig hier in der Gegend ist eigentlich der Löss. Den gibt es aber in Spitz nicht, weil die ganzen Lagen sind wetterungsbedingt eben süd- oder westlich ausgerichtet oder so, dass sie eben abgetragen worden sind, dass der Löss dort nicht mehr vorhanden ist.
Also über die Witterung abgetragen.
Genau, wo es noch kalkhaltige Böden gibt, ist jetzt näher zur Donau hin, weil das ist Donau-Schottermaterial, was aus den Alpen kam und das ist natürlich kalkhaltig, weil die Alpen eben kalkhaltig sind. Aber wir haben so Böden jetzt nicht. Wir haben ein paar Lössböden nicht in Spitz. Da sitzt aber Veltliner. Und das, was wir eben brach hatten, ist total auf gneishaltigen Böden. Da haben wir verschiedene Gneise. Und ich bin dort damals reingelaufen, habe das so aus dem nördlichen Rhone gekannt, dass das eben auch so relativ hartes Gestein ist, wo sehr wenig Auflage, es ist dort sehr wenig Auflage in dieser Riede, die wir gekauft haben, in diesem Weingarten. Das heißt, nach 30 bis 50 cm Schluss und dann kommt Amphibolit oder Gneis oder teilweise sogar Quarzit. Quarzit sind diese sehr durchsichtigen Kristalle, Bergkristall. Und dann ist Schluss. Das heißt, die Rebe steht eigentlich auf sehr wenig Boden. Das bedeutet, sie hat auch sehr wenig Puffer, um Wasser zu speichern. Und dann habe ich recht schnell gesagt, das ist ein Boden eher für einen Rotwein. Man sucht im Rotwein ja eher meine Trockenperioden. Mhm. Und für Pinot habe ich das nicht gesehen. Das kann man sicher versuchen. Aber ich
Pinot
das
so, ist ja schon eine Mimose, oder?
Auf genau, ich habe das so nicht gesehen. Und dann das nächste war für mich Syrah. Also ein Blaufränkisch habe ich so jetzt nicht gedacht, auch wenn ich Württemberger bin. habe ich jetzt nicht an Lemberger gedacht. Und war eigentlich schon Syrah. Und das haben wir jetzt ausgesetzt letztes Jahr und ich bin schon froh, weil wir haben es ausgesetzt, da war es recht feucht und dann kam die Trockenheit schlechthin und die Syrah-Pflanzen haben das alle, also wirklich großteils wunderbar im ersten Standjahr durchgehalten. Also da haben wir schon gesehen, okay, weil das glaubt man nicht, man fährt in den Spitzer Graben rein, es ist eher kühler an sich zur Wahau im Gesamten. Aber die Böden sind teilweise sehr mager und wenn die halt sehr mager sind, dann wo soll sich da Wasser speichern? Und wenn dann 6 Wochen kein Regen kommt und es knallt die Sonne im Sommer hin, dann sind wir vielleicht im Jahresdurchschnitt kühler, aber in der Situation haben wir mega Trockenstress und viele Weingärten sind inzwischen Tröpfchen bewässert. Aber ob das die Zukunft ist, dass wir alles Tröpfchen bewässern, weil wir dort Veltliner sitzen haben wollen auf diesen Trockenstressböden, das also haben wir uns damals eigentlich gesagt, das wollen wir nicht.
Bei uns ist fast nichts bewässert.
Ja.
Und wir haben jetzt auch in der Stockkultur, wahrscheinlich hätte man sie öfter mal gießen müssen, aber dann wir stoßen oft an unsere Arbeitsgrenzen. Vor allem letztes Jahr war für uns echt, wir waren sehr spät erst einen Praktikanten bekommen. Wir waren lange Zeit nur zu zweit. Und das haben wir einfach arbeitstechnisch nicht geschafft, gießen zu fahren. Ja. Aber die Reben haben es doch relativ gut weggesteckt, Gott sei Dank. Ja, also haben wir stoßen einfach an die Arbeitsgrenzen.
Darf ich da mal reingrätschen? Wo bekommt man denn in der Wachau Syrah her? Geht man da ins Gartencenter und schaut mit Syrah? Oder habt ihr da spezielle Setzlinge?
Wir haben einen Teil der Setzlinge tatsächlich aus Österreich, nur zum Versuch. Die Klone sind alles, also wir haben uns... Wir haben uns verschiedene Inradlone einfach rausgesucht, da gibt es ja einige.
Ja.
Wir haben es bei Chardonnay schon in der Stockkultur ausprobiert. Man muss immer sehen, jetzt haben wir in Burgund setzen, wenn man keine Selektion Massal macht, dann nimmt man eben die jungen Betriebe alle die Tausender Klone gerade, weil die sind ja ganz wenig im Ertrag. Jetzt muss ich das aber immer angleichen hier, will ich jetzt... Wir setzen zum Beispiel Sachen in die Stockkultur mit einer Unterlage, die die Franzosen teilweise, so war es beim Chardonnay, die nicht kennen, die können dir dann nicht sagen, wenn das noch stärker verrieselt, hast du vielleicht gar keinen Ertrag, vor allem wenn du das dann noch auf Zapfen schneidest. Also das sind Sachen, die müssen wir rausfinden. Beim Syrah zum Beispiel haben wir einen Großteil der Reben aus Frankreich geholt, und zwar von den nördlichen Rhone. Zum einen wegen den Klonen, weil die dort besser erhaltlich sind, und zum anderen, weil ich eine andere Unterlage wollte, weil wir zum ersten Mal mit Grafsack probiert haben zu setzen. Und das schauen wir mal, aber das schaut ganz gut aus, weil die ist super angewachsen. Wir haben also die letzten 4-5 Jahre viel mit Unterlagen rumgespielt, weil ich glaube immer noch, dass eine der Lösungen ist, die man völlig missachtet momentan.
Ja.
Also es gibt eben nicht sehr viel Unterlagen, und viele setzen die Unterlage, die sie hier immer kennen, das ist 5BB, Grober 5BB oder SO4, aber SO4 ist nicht sehr verbreitet hier. Und sonst gibt es fast gar nichts, dass man mal variiert, dass man was anderes probiert. Wir haben schon früh
angefangen. Ein spannendes Thema, genau. Okay, als Deutscher darf man da eigentlich gar nicht drüber reden, aber genauso die Genetik der Rebe und da einfach auch eine gewisse Diversität reinzubringen. Das ist was, wo in Deutschland, warum schmeckt 99% vom Spätburgunder selbst, wenn die wirklich tolle Frucht ernten, so viel schwächer als Frankreich, ist einfach, da ist keine Diversität. Man hat einen Klon irgendwann mal gesetzt, ja, und das sind jetzt die alten Reben, da muss man ja einen Topwein draus machen. Und dann kommen halt junge Geschichten da auf den Markt. Nehmen wir mal Rings zum Beispiel, die einfach, oder Jülk, die wird die tolle Genetik da gesetzt haben, divers oder ein Aufreg. Und das sind schon die jungen Reben so weit vorne, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, wie ist das hier im Allgemeinen, so Veltliner und Riesling?
Veltliner hatte leider so eine Klonverarmung. Ich glaube, wenn ich nicht ganz falsch bin, in den letzten 30 Jahren, jetzt wird das besser. Jetzt ist die Frage, wenn ich zur Rebschule gehe, kriege ich oft zur Selektion, wow. Jetzt, wo schneidet der das runter? Weil wenn ich das aus den 60er Jahren schneide, dann kann es blöd sein, der Weingarten ist in so 100er Klone. Das sind so richtige Massenträger gewesen.
Ja.
Es kann sein, die sehen schön aus, das haben wir nämlich. Die Reben sind schon so alt, die haben nicht mehr so viel Ertrag. Teilweise sind sie eventuell virusbelastet. Das macht aber diesen Klon nichts aus, weil der so einen hohen Ansatz hätte an Trauben, dass der jetzt in der Balance ist durch die Situation. Okay. Schneide ich dann neues Edelreis, kann aber passieren, dass ich eine junge Anlage habe, die brutal in den Ertrag geht, wenn es auf einem kräftigen Boden ist. Also das ist eine Herausforderung. Ganz interessant, wir kriegen jetzt einen neuen Weingarten dazu. Da geht der Weg durch den Weingarten durch. Und da gibt es zwei Reihen, die sind ganz alt. Also wir reden immer bei uns von ganz alten, die sind dann, eine Anlage ist aus den Mitte der 60er, aber das Klonmaterial ist dann trotzdem eher in der Masse gewesen damals. Ja. Da sind noch zwei Reihen, die sind eindeutig Stockkultur gewesen, weil der Aufbau des Stockes ist ursprünglich ganz nah am Boden und der wurde dann ganz hochgezogen. Und da wäre es mal interessant zu sehen, was sind das für Klone, weil die müssen so alt sein. Man kann es auch ganz gut zurückdatieren, weil die Mauer, auf denen die oben stehen, hat ein Datum in den Stein graviert und das ist, ich glaube, 1900. 30 oder sowas, das sind sicher Reben aus den 30ern, da müssen wir uns wirklich in Zukunft mal angucken, was sind vielleicht verschiedene Klone, weil man muss...
Holzklon gehen.
Man muss wissen, dass die Wahau zum Beispiel nie jetzt die letzten 50 Jahre Klone von außerhalb bezogen hat, weil wenn man mich seinen Opa fragt, dann hat man das immer im Vortreibhaus in Spitz selber veredelt. Das bedeutet, man hat eigentlich im ganzen Ort sozusagen nicht gewusst, was für Klone hat man. Man hat es einfach irgendwo runtergeschnitten und gesagt, ja, die sind gut und die wachsen gut oder da sind die schön drauf. Man hat eigentlich, sagen wir mal, im ganzen Ort eine Selektion massal betrieben. Ja. Also, weil man hat ja nie speziell Rebschulen gehabt, die das gemacht haben und einen gezüchteten Klon gesetzt haben. Das sieht man bei uns in alten Rieslinganlagen. Da läuft man durch in den ganz alten Böden, da schaut jeder zweite Stock, schauen die Trauben unterschiedlich aus, einmal ganz groß, mal ganz dicht, mal ganz klein. Manche sind total aromatisch, wo jetzt unser Praktikant letztes Jahr gemeint hat, da ist wahrscheinlich Scheurebe, unter anderem drunter, ohne dass man es wusste, weil man das immer selber veredelt hat. Also das hat man hier noch, nur im Zuge, dass man sehr viel gerade rausreißt oder die letzten 30 Jahre rausgerissen hat, verschwindet das alles zu einem.
Was sehr schade ist.
Ne? Sehr schade, ja.
Wobei wir haben immer nach den Weingärten gesucht, die schwer zugänglich waren. Also wenn wir 2019 mit null begonnen haben, ohne Rebfläche, haben wir Plakate geschrieben, dass wir Weingärten, schwer zugängliche Weingärten suchen oder brachen. Eigentlich aus dem Grund, dass wir nicht intensiv gewirtschaftete Weingärten wollten. Wenn wir gewusst haben, es kommt uns zugute später in den Weinziel, den wir machen wollen. Und das ist auch der Vorteil mit den alten Anlagen noch hier in wirklich steilen Rieden zum Beispiel, wo man mit Maschinen schwer reinkommt, überlegt sich der Winzer schon dreimal, ob er das jetzt rausreißt oder nicht, weil der kann dann mit einem großen Traktor drüber fahren und die Stöcke mal schnell rausreißen. Also das ist schon irgendwie der Vorteil von den wirklich steilen Terrassen, dass man schon auch noch altes Rebmaterial findet.
Beschäftigt sich, glaube ich, nur generell niemand richtig damit, dass das noch, also dass man da noch Potenzial hätte. In Deutschland, man hat der Geisenheim sehr stark angefangen, bei den Rieslingklonen sich damit zu beschäftigen, weil man das oft in alten Anlagen irgendwo entweder Bauland gewesen wären oder die hat man nie rausgerissen. Bei uns sind es eben die steilen Lagen, die man nie rausgerissen hat. Wir haben das zum Beispiel beim Müller-Thurgau. Beim Müller-Thurgau drunter sind einige Reben, wo wir lange Zeit nicht wussten, was es ist. Ich dachte immer, also bis wir es gelesen haben, dachte ich immer, das ist Portugieser. Sieht aus wie Portugieser an den Blättern, sind aber weiße Trauben. Und zwar haben wir letztens bei Freunden im Weinviertel und die haben gesagt, ja, das ist wahrscheinlich weißer Portugieser, weil es gab früher auch weißen Portugieser, das gibt es noch heute fast nicht mehr. Es wird wahrscheinlich da drunter sitzen. Sieht 1:1 aus wie Portugieser, hat aber weiße Trauben. Also es hat die Bahau schon noch, also wir haben auch Rebstöcke drunter, wir haben relativ viel Heunisch gemischt, immer noch drunter.
Okay.
Das kommt einfach dadurch, dass Heunisch früher ganz, ganz verbreitet hier war und dadurch, dass man es selber veredelt hat in den 50ern, 60ern, ist es immer wieder drunter gerutscht. Also in den Berlin-Anlagen ist immer wieder Heunisch drunter.
Das finde ich jetzt faszinierend, weil das macht ja das ganze Thema wieder nicht ganz so langweilig, sondern äußerst spannend. Also das seid ihr jetzt quasi auf Pioniersmission.
Da könnte man viel machen, glaube ich noch.
Ja, nein, weil ich sag mal, eure Nachbarn, die machen ja auch viel in Monokulturland. Mhm. Jetzt hast du vorher was von Zapfen gesagt und Cordon und würde mich mal interessieren, wie unterscheidet sich da jetzt zum Beispiel schon der Anschnitt? Weil das signalisiert ja nachher auch, was möchte ich ernten, zu vergleichbaren Top-Betrieben, die da ein Federspiel machen wollen, als Beispiel.
Also man muss bei uns mal ganz klar sagen, dass wir in den alten Anlagen ja sowieso schon sehr niedrig sind auf den kargen Böden, was den Ertrag angeht. Selbst wenn wir jetzt lange Routen anschneiden würden, würden wir wahrscheinlich trotzdem nicht mehr als 5000 Kilo am Hektar ernten im Schweizer Graben. Wir machen es aber, wir haben in den letzten Jahren, kämpfe ich ein bisschen mit dem Schwaben manchmal, weil man sagt zu ihm, er schneidet zu viel an, dann sagt er, ja, aber es könnte noch ein Hagel kommen, es war jetzt immer Hagel,
wir hatten das jetzt immer geschnitten
und dann haben wir später ausgebrochen. Also wir haben dann quasi, natürlich ist es mehr Arbeit, weil du hast mehr Triebe, die man auch reinheften muss und die man entblättern muss und später muss man mehr ausbrechen. Aber es hat sich eigentlich immer...
Ja, wir haben das dieses Jahr etwas umgestellt. Wir haben immer ein bisschen länger angeschnitten, weil ich das schön verteilt haben wollte. Wegen biologischem Pflanzenschutz, dass das alles nicht so eng beieinander sitzt. Und dann brechen wir sehr rabiat aus.
Das ist sehr interessant.
Das war die
wir schneiden oft lange Routen haben. Und brechen aber dann oft jedes zweite
Für die Überhaus. Die Überhaus schneiden zwei Strecke auf beiden Seiten. Und die haben wir ein bisschen länger geschnitten und haben sie stärker ausgebrochen. Jetzt ist aber die Situation so, dass wir die letzten Jahre echt so einen starken Trockenstress hatten, dass dann oft in dem mittleren Teil gar nichts wächst.
Okay.
Also die gehen sofort ein und dass man dann eh nur die Triebe hätte, die man später, also genau die Triebanzahl hätte, die man so circa bräuchte beim Ausbrechen. Aber die sind dann sehr ungünstig positioniert eben am Ende oder am Anfang manchmal ungünstig. dieses Jahr zum ersten Mal schneiden wir wirklich kürzer an. Das haben wir letztes Jahr schon versucht, weil die dann meistens besser wachsen.
Das ist interessant, weil der Johannes aufregt am Bodensee. Da war ich auch jetzt und dann haben die in ein, zwei Weingärten von ihm haben die schon Rebschnitt gemacht. Weil die haben am Bodensee viel Wasser, aber quasi keinen Frost, weil der See einfach reguliert. Und dann sage ich, warum ist denn die Fruchtrute so lang? Und dann sagt er, ja, ich nehme nur jedes zweite Auge, ich breche aus. Damit ich einfach das ganze Luftige habe, weil ich habe hier knappe 900 mm Niederschlag. Ich brauche das luftig. Und es ist schon interessant, wie man da drauf reagieren kann dann. Ne? Aber jetzt, ihr habt knapp die Hälfte im Regen, oder?
Was hat denn die Hälfte? Wir haben so um die 660 in Spitz.
Okay.
Millimeter Niederschlag.
Aber wir versuchen auch später mit der Laubarbeit, kam uns das natürlich zugunste, wenn die Triebe an sich schon lockerer stehen, weil wir nicht sehr viel Blätter wegnehmen wollen. Einfach deshalb, weil man ein bisschen auch noch den Geschmack des Weines steuern kann. Also wenn jetzt die Traube stark in der Sonne steht, vor allem bei Riesling oder so, dann hat es in der Reife das immer so eine Petrolnote. Und das kann man eigentlich schon mit der Laubarbeit gut steuern. Und wenn die Triebe von Haus aus schon locker stehen, dann muss man nicht mehr so viele Blätter wegnehmen. Und ja, das war eigentlich immer so unser...
Was wir ganz dann immer so neu gelernt haben, ist, wo ich hierher gekommen bin, da habe ich so die Laubarbeit aus Württemberg gekannt. Da heftet man die Triebe Herzen gerade nach oben und tut sie schön rein, klammern auch. Das haben wir auch so gemacht, dann steht das alles luftig da und steht schön akkurat. Jetzt haben wir die letzten Jahre fast jedes Jahr Hagel. Jetzt haben wir festgestellt, in den Anlagen, wo wir super dahinter waren, die Triebe sind wunderschön eingestrickt, das steht alles fest drin, falls ein Sturm kommt, dass nichts rausweht. Ja, wenn Hagel kommt und die Laubwand ist super fixiert in den Drahtgerüst, dann können die Triebe auch bei Sturm nicht raus, die bleiben da drin und der Hagel zerfetzt es total. Wenn die lockerer drin sind, dann weht der Wind die raus und der Hagel geht nicht wie auf eine, schlägt nicht wie auf eine Wand ein. Also es sind Sachen, die lernen wir immer wieder dazu, weil das Klima verändert sich rabiat momentan. Also,
aber Hagel ist schon ein ganz großes Thema.
Hagel ist ein Thema, ich glaube, nie gewesen. Mich ist eine Großeltern fragt, die haben so diese schweren Hagelschläge alle 5 bis eher 10 Jahre gekannt und wir kennen es jetzt eigentlich jährlich.
Wow.
Das beginnt, also letztes Jahr Mai begonnen und geendet hat es Mitte September, aber nicht in unserer Region, sondern Landkreis. Aber ja, wirklich heftige Hagelschläge, das ist neu.
Und es hat uns jetzt auch dieses Jahr, also wir machen jetzt einen großen Schritt, weil wo wir halt angefangen haben, uns hat halt bis auf die zwei Brachen damals nichts gehört, auch der Keller gehört uns nicht und 90% der Weingärten, in denen wir arbeiten, auch nicht. Und wir arbeiten eigentlich immer nur für die Traube. Also uns gehört ja dann eigentlich immer nur die Traube am Stock und den Wein, den wir später im Keller haben. Und für uns ist das halt schon verheerend, wenn es uns wie letztes Jahr halt ein Drittel der Ernte mal wegschießt durch Hagel. Und wirft uns halt immer in unserer Planung irgendwie zurück oder unsere Ziele rücken dann irgendwie immer weiter in die Ferne mit so Ereignissen. Und wir konnten uns eigentlich bis jetzt nicht absichern, weil wir durch diese hohe Anzahl der Pachtflächen konnten wir kein Netz installieren. Also bei uns sieht man ja mittlerweile schon relativ viel Hagelnetze, die quasi auf jeder Reihe befestigt werden. Kommt man halt nicht, während die Weingärten nicht gehört haben. Oftmals sind die Pachtverträge auch zu kurz, um diese Investition zu tätigen, weil es ist ja auch nicht günstig. Wir haben für uns aber beschlossen, dass wir das brauchen künftig, um bestehen zu können, weil es gibt keine bessere Versicherung eben als dieses Hagelnetz. Es gibt natürlich eine Hagelversicherung, aber die deckt auch nur einen sehr geringen
den Teil ab.
Ja, aber nicht den Traubenpreis in der Wachau zum Beispiel. Also das deckt es nicht ab. Das ist wirklich ein Tropfen am heißen Stein. Und dieses Hagelnetz, das hat uns, wir haben das letztes Jahr zum ersten Mal, haben wir eine Anlage installiert und kurz darauf hat es gehagelt. Und unsere Nachbarn, die haben ungefähr 70-80% Ernteausfall gehabt und dann auch noch das Laub zerschossen, was ja auch immer wichtiger, ne? wichtiger Teil ist, weil der Stock braucht ja das Laub für die Photosyntheseprodukte, um quasi ein bisschen Energie in den Stock einzulagern. Wenn aber das Laub weg ist, ist dann der Stock im nächsten Jahr auch geschwächt. Und ja. wir haben dann vielleicht insgesamt durch dieses Netz, die Trauben, die direkt am Netz sind, die werden auch angeschlagen, ja, aber wir haben vielleicht einen Ernteausfall gehabt von 10-15%. Also das ist jetzt natürlich schon viel, viel weniger.
Gravier.
Ja, und auch eine Qualität, weil
es reif wird durch das Laub, ja. es ist ja noch Laub vorhanden.
Ja, und ganz extrem ist, man muss sich vorstellen, dass was ganz drastisch fällt, ist die Säure bei Hagel. Wenn die Blätter stärker wachsen, vor allem gerade kurz vor der Ernte, dann muss die Pflanze irgendwas mit mobilisieren. Und was mobilisiert die ganz gerne, ist Äpfelsäure, weil das ist ein schneller Energielieferant und den kann sie mobilisieren und dann fallen die Säurewerte so stark. Und auch wenn das Material ist dann nicht reif und hat auch noch wenig Säure. Also das ist dann schon eine Herausforderung im Keller, daraus was zu machen. Weil wenn man dann wirklich so sagt wie wir, dass wir da nicht eingreifen wollen, die Malung nicht blocken wollen, dann haben wir eben ganz wenig Säure und noch wenig Alkohol. Und wenn wir dann noch wenig Schwefel einsetzen wollen, ist das Ganze nicht sehr stabil.
Ja, und diese Hagelthematik hat uns jetzt immer dazu bewegt, dass wir gesagt haben, wir brauchen mehr Weingärten in Eigenfläche. Und jetzt haben wir dieses Jahr oder lange Pachtverträge, genau. Also wir haben jetzt dieses Jahr die ersten Weingärten, was wirklich auch Weingärten sind, konnten wir jetzt kaufen. Dafür haben wir andere Rebflächen abgegeben, wo die Pachtdauer zum Beispiel zu kurz war und wo wir generell nicht zufrieden waren. Jetzt dieser eine Weingarten, der hat 8 verschiedene Rebsorten gehabt und war sehr ungünstig ausgepflanzt für den biologischen Anbau, was eigentlich das größte Problem für uns war. Also da läuft man immer gefühlt die Hälfte der Zeit ist man in diesem einen Weingarten und trotzdem läuft man dem Mehltau hinterher, weil da ist die Rebe direkt an der Mauer gepflanzt gewesen, da gab es keinen zweiten Draht, also vorne konnte es nicht rauskippen, da war ein Draht und hinten sind die Triebe an der Mauer gelehnt. Und wenn es aber stark regnet, läuft das Wasser immer über die Mauer.
Und dann auch über die Blätter.
Ja. Über die Blätter und es war immer, die Blätter waren immer dreckig, da war immer Schlamm dran und Gras und es ist dieser Weingarten war gepflegt wie eine Parkanlage und das, für den Besitzer war das halt wichtig, dass das immer schön gemäht ist und wir haben eine Begrünung angebaut und dann hat das uns gleich mal niedergemulcht, weil das gewöhnt war, dass es ausschaut wie ein Rasen und da gab es halt viele Punkte, wo wir dann gesagt haben, wir können das nicht bewirtschaften, wie wir das gern wollen. Und
also da muss jemand Konventionelles drauf, damit es Sinn macht.
Damit es funktioniert.
Ja, für ihn.
Wir haben sehr viel gelernt. Also ich habe persönlich für mich brutal viel gelernt die letzten Jahre. Sachen, die ich habe immer gedacht, ich bin schon relativ, wenn man denkt, kommt, macht Winzerausbildung, geht zum Studium, lernt man eigentlich auch viel. Dann habe ich viel Praktika gemacht, habe eigentlich viel gesehen. Und jetzt habe ich eigentlich die letzten 5 Jahre nur gelernt, vor allem im Bioanbau, weil du stehst ständig vor Herausforderungen, die es halt im Lehrbuch oder das hat dir so jetzt niemand erklärt. Da steht zwar, ja, wenn es regnet, dann musst du jetzt, also wenn es in den Stunden kurz nach dem Spritzen so und so viel regnet, solltest du nochmal spritzen. Jo, dann stehen wir da, jetzt passiert es uns alle drei Wochen eigentlich, dass aus dem Nichts plötzlich Regen kommt, weil das die Gewittersituation hat sich einfach verschoben. Es ist viel Energie in der Atmosphäre und bei uns mit dem Jauerling 1000 Meter hoch, da gibt es schnell mal ein Gewitter. Dann spritzen wir und dann fängt es an zu regnen. Dann ist das eine die personelle Sache. Kann ich jetzt die Mitarbeiter nochmal motivieren, dass wir den ganzen Scheiß nochmal spritzen, weil das ist eh schon, man muss gut motiviert sein. Und dann das andere natürlich auch die Kupfergrenzen und ich will nicht so viel Kupfer ausbringen. Und dann ist das ein Risikospiel, spritzen wir jetzt nochmal. Hat es ein bisschen geregnet, regnet es morgen nicht. Die Wetterberichte sind nicht so zuverlässig. Also das sind so Sachen, die muss ich lernen. Wie gut ist das Spritzmittel wirklich auf der Pflanze? Das habe ich irgendwie, keine Ahnung, in meiner ganzen Ausbildung nie gelernt. Und das ist das, wo es drauf ankommt nachher.
Da habe ich jetzt eine Frage. Das ist
Wahnsinn.
Und das ist jetzt nichts für Anfänger, sondern wirklich schon eine nerdige Frage. Nehmt ihr da ein Haftmittel? Oder?
Ja.
Was, ja, wenn ich frage?
Ja, Haftmittel ist ein großes Thema. Da diskutieren wir viel, weil wir haben alles Mögliche schon durchprobiert.
Ich glaube, gerade in solchen Lagen ist es das größte Thema im Bio-Weinbau.
Ich glaube, viele.
Also man muss mal kurz sagen, dass der Dani da wirklich, also ich glaube, ich kenne niemanden, der sich so dafür interessiert. Also wenn wir abends ins Bett gehen, der Dani liest noch 2 Stunden irgendwelche wissenschaftlichen Paper, weil er halt immer noch irgendwelche Verbesserungen sucht. Dank uns gibt es jetzt auch ein neues Haftmittel in Österreich, weil der österreichische Vertrieb hat das irgendwie nicht für Ziel oder gewinnbringend erachtet, dieses EU-zugelassene Haftmittel auch in Österreich zu vertreiben, was einfach zu wenig Gewinn bringt. Der Dani hat dann beim Hersteller angerufen und gefragt, warum kann das nicht in Österreich kaufen? Er möchte das, dieses Haftmittel, hat gelesen, dass es besser ist. Und dann haben sich die bemüht, dass es jetzt am österreichischen Markt endlich auch kommt. Jetzt wird es heuer dieses Jahr richtig viel beworben in Österreich, weil wir halt schon schauen wollen, dass alles, was wir ausbringen, jetzt auch zu unserer Philosophie passt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel dieses kaltgepresste Orangenöl, wo kommen diese Orangen her? Also das ist halt alles, sicher spricht man vom biologischen Anbau und von einem biologischen zertifizierten Mittel, aber man muss ja auch irgendwie auch hinterfragen, wo kommt es her, wie wird es produziert und was verursacht dieses Mittel?
Ja, wir hatten das Problem dann halt auch mit, zum einen, es ist schon lustig, man braucht Mittel, was nicht abgewaschen wird, das will man ja, und zum anderen braucht man Mittel, was nicht verbrennt, weil es regnet extrem stark und kurz darauf scheint die Sonne extrem stark und dann verursachen wir Verbrennungen.
Gerade also Orangenöl habe ich genau gesehen. Das ist in 2022 habe ich in Burgund das gesehen. Ja. Und da reicht ja schon ein bisschen zu viel.
Und da kannst du
wobei die Trauben dann einigermaßen gut wegstecken.
Also die Trauben stecken es ganz gut weg. Du kannst dir aber zum Beispiel das Wipfeln sparen, weil die Triebspitzen haben sich dann erledigt. Okay. Das hatten wir in einem Jahr in einer Anlage. Da spritzt du und es sah alles gut aus. Und einen Tag später fährst du hin und das Orangenöl, also das unterstützt vor allem die Phytotoxizität des Schwefels, also dass der Schwefel stärker brennt, mehr oder weniger auf der Pflanze, und das verbrennt halt die jungen Triebe, die eben noch nicht so, das Gewebe, was nicht so resistent ist, und dann hat es uns die ganzen Triebspitzen alle verkohlt, also das war wie gewipfelt. Oh. Und das war, und das sind auch Sachen, zum Beispiel, ich habe auch immer gelernt, also man sieht zum einen, was hier die Bio-Empfehlungen, also die Bio-Beratungen rausgeben, ist also was ganz anderes, wie was wir spritzen. Also die spritzen die doppelte Konzentration an Schwefel zum Beispiel, wie wir, weil die natürlich ja nur mal sicher gehen wollen. Die wollen ja nichts empfehlen und dann rufen die Leute nachher an und sagen, es hat nicht funktioniert. Aber die spritzen so stark konzentriert Schwefel, dass die sich zum Beispiel die ganzen Raupenmilben wegschießen aus der ganzen Raumzone. Mhm. Und wenn du dann noch ein Netzmittel zusätzlich benutzt, was oft auch noch nicht gerade schonend ist in hoher Konzentration, dann hast du nicht nur Verbrennungen, sondern die ganzen Insekten, kleine Lebewesen, die du hast gleich auch noch radiert. Das heißt, unser Trick ist eigentlich, niedrig konzentriert zu spritzen, dafür öfters. Das muss man halt gucken, wie das personell geht, weil irgendwo kommen wir an unsere Belastungsgrenze. Wir können nicht mehr wir alle 6-7 Tage spritzen. Ja, dann gibt es Nachbarn, die mit dem Traktor fahren, die können alle 4 Tage in der kritischen Zeit gehen. Das können wir nicht, weil wir brauchen 2 Tage, um den ganzen Pflanzenschutz aufzutragen. Das heißt, wir würden nur spritzen und nichts anderes tun.
Dann muss man halt auf den Tag achten. Ja. Also es gibt Tage, da können wir den ganzen Tag spritzen. Es gibt aber Tage, da müssen wir um 11 Uhr aufhören, weil dann ist es halt einfach zu heiß.
Zu heiß, und nachts können wir nicht spritzen, weil...
Wer auf die Mauern, das ist zu gefährlich. Also...
Und jetzt stellt euch vor, da gibt es Händlerkollegen von mir, die rufen genau in der Zeit an und fragen, ob die Winzer dann vielleicht einfach mal vorbeikommen können, um einen Tag lang Wein auszuschenken. Und dann wundern die sich, wenn die keine Antwort bekommen. Das ist herrlich.
Ja, na, gerade im Juni.
Oder am besten ist in der Zeit noch Hausmesse.
Ja, das ist eine Herausforderung. Also gerade um die Blüte rum, man muss auch wissen, Veglina ist sehr Peronospora-sensibel auf der Blüte und den Beeren. Okay. Das heißt, einmal, wenn du irgendwo einen Ölfleck hast, dann kannst du dir sicher sein, dass du schon mal 15%, wenn es weiter feucht bleibt, in die Blüte verlierst oder auch in die Beeren. Riesling kann das lange nicht so. Beim Riesling kann ich schon Ölflecken oben haben und dann bin ich immer noch entspannt, weil ich weiß, es geht hier nicht rauben. Beim Veltliner kann das so bumm sein und dann ist der hintere Bereich der stärker feucht, weil egal wie oft wir gespritzt haben, gleich schon mal erledigt.
Oh, wow.
Also trotz dessen, dass Veltliner eigentlich große Traum hat, viel Ertrag hat, ist er brutal Peronosporat-sensibel auf den Beeren. Auch sehr lange leider noch. Also sehr, sehr lange kann da Peronospora einwachsen. Da hast du schöne Trauben, denkst alles ist gut und dann wächst es in das Stielgerüst ein und dann färben sich die Trauben über Wochen violett und dann hast du es. Oder sie werden einfach nicht reif, das ist dann das Nächste.
Das ist
echt krass. Das ist eine große Herausforderung beim Lesen auch, den Lesern zu erklären, das sind Trauben, die nicht nur nicht reif sind, sondern die sind perobefallen, die müssen wir ganz raushauen.
Aber das sind jemand, nicht so.
Ja.
Aber das sind doch Trauben.
Ja, Menge.
Jetzt nochmal zurück. Welches Kontaktmittel habt ihr denn? Dieses Orangenöl? Oder?
Wir hatten das Orangenöl haben wir gehabt. Wir hatten Helioterpen, das nehmen die Franzosen sehr viel. Mhm. Das ist aber sehr lustig, das klebt sehr gut, aber es verklebte die Blütenkäppchen. Das haben wir im 22er Jahr gesehen. Und die Blütenkäppchen sind so eine Infektion. Dann kann ich nicht richtig benetzen, wenn die dran kleben bleiben und drunter habe ich dann die Infektion. Weil die Pilzspore wächst drunter rein. Ja. Haben wir jetzt auch nicht mehr. Jetzt haben wir was von Öl von der Schwäbischen Alb, von Biofa. Das ist auf Zucker, Melasse Basis und verbrennt nicht so stark.
Okay.
Das ist eigentlich ganz gut.
Und es gab es letztes Jahr in Deutschland, wurde schon zugelassen, aber in Österreich gab es.
Ich glaube, in Deutschland ist es schon länger
zugelassen. Oder es ist halt eine EU-Zulassung, aber in Österreich
wurde
es.
Und dann
in Österreich wurde es einfach nicht verkauft, weil da zu wenig Gewinn drauf
gekauft, haben. Weil das, in der, das ist aus Münzingen, wenn aus Reutlingen. Ich hatte einfach einen Gruß gesagt, könnte mir das nicht nach Hause liefern, also bei meinen Eltern. Und dann gibt es von der Biofa gibt's eh schon Material hier, Kokana, zum Beispiel das Kokosöl. Man muss nur dazu sehen, wir mixen das ja, weil normalerweise, der mit einer Spritze fährt, leert die Substanzen in die Spritze rein und dann gibt es entweder Rührwerk oder Umwälzpumpe. Wir rühren das in jedem Weingarten selber zusammen, in einem Fass mit einem Paddel. Das ist total. Und jetzt haben wir das große Problem, dass zum Beispiel bei Kokana. Es flockt uns ständig aus, weil dann mal der pH-Wert vom Wasser irgendwie um sehr viel Kalk im Wasser nicht passt. Und dann flockt irgendwas aus und das verklemmt uns dann beim Spritzen die Spritze vorne. Oder wir hatten das Problem, dass das Kupfer in der Zeit. Wir haben früher mal einen großen Tank gerührt und dann einfach die Weingärten angefahren, wieder ausgerührt. Jetzt setzt sich dieses Kupfer, je nach Kupfer, was du benutzt, unterschiedlich stark ab. Manche setzen sich schnell ab. Und wenn da niemand drauf geachtet hat, dass das nicht 100% wieder aufgerührt worden ist, dann spritzen wir viel weniger Kupfer, wie wir eigentlich denken, dass wir spritzen. Und im letzten Weingarten, wo der Kupfersatz drin ist, spritzt man brutal viel Kupfer.
Der wird aus weißen Trauben da.
Und das sind so Sachen, die haben wir echt perfektionieren müssen, weil wir eben immer alles von Hand machen und dann dort anfahren. Das heißt, wir wiegen alles separat ab für jeden Weingarten und es wird dort angerührt direkt. Vor Ort.
Damit sie sich eben nicht absetzt.
Damit sie sich nicht absetzt oder damit man nicht irgendwie. Ja.
Und so wissen wir auch immer, wie viel wir genau im Weingarten ausbringen. Also wir fahren das Wasser, das füllen wir ab in 25 Liter Kanistern, stellen wir uns 15 Kanister auf die Pritsche.
Und dann darf ich mich auch nicht verrechnen, weil sonst dürfen wir das alles nochmal ablaufen. Da ist niemand dann begeistert, wenn man sagt, oh Mist, wir müssen doch nochmal das Doppelte ausbringen, weil ich habe mich verrechnet.
Aber jetzt von den Weingärten mal weiter in den Keller. Mhm. Was mir bei den Weinen aufgefallen ist, dass es so außerhalb von allem, was ich über die Wachau gedacht habe, stattfindet. Was war denn das Konzept? Habt ihr die Weine gemacht und dann gesagt, okay, das wird das, oder war da ein Konzept da, ich mache jetzt einen Wein so, ich mache einen Wein so? Weil das ist ja schon sehr kreativ und künstlerisch. Das ist so komplett außerhalb von dem, was ich sonst hier probiert habe.
Also wir wussten schon, dass wir weg von diesen Rebsorten und Lagengedanken gehen müssen. Und für uns war eigentlich von Anfang an klar, dass wir eben Verschnitte machen, und halt Quäs, das sein wird, was wir uns versteift.
Wir haben sehr schnell festgestellt, wir müssen küvetieren. Es wird nicht anders gehen, weil die, eben die Situation ist, dass wir viele Rebsorten haben.
Und dann war halt die Herausforderung, wie passen die Rebsorten zusammen? Und sobald eigentlich jeder Wein, es wird jede Traube, sobald sie geerntet ist, ziemlich gleich behandelt. Es wird eigentlich alles wird direkt gepresst, es wird alles von Hand gelesen, direkt gepresst, es wird nicht gerebelt. Und es dann kommt alles relativ rasch eigentlich ins Holzfass. Einen Tag kommt es in Edelstahl zum Absetzen und dann kam es ins Holzfass. Und sonst vom Ausbaustil eher, so wie es halt der Dani oder zum Schluss gelernt hat, es wird alles einzeln ausgebaut, jede Rebsorte, jede Lage. Alles kommt in kleines Gebinde. Für unsere kleine Größe arbeiten wir sicher auf 50 Gebinden mittlerweile, was sehr viel ist. Bei 3,5 Hektar, die man erntet, haben wir 50 Gefäße, aber das wird alles dann am Ende küvetiert. Und ein richtiges Konzept, also der Daniel hat immer gewusst, was hingehen soll. Ich habe ihn immer bestmöglich unterstützt, aber stilistisch wusste der Daniel immer, was er ungefähr machen möchte und hat das, glaube ich, das Beste versucht zu machen aus den Rebsorten.
Ja, wo wir so ein bisschen noch hin und her gegangen sind oder das sicher uns auch noch finden müssen, ist, dass wir im 20er Jahr stärker in Richtung Naturwein gegangen sind. 19 war so ein bisschen, es waren 3000 Flaschen, das war dann was zum Ausversuchen. Dann 20 sind wir stärker in Richtung Naturwein gerutscht. Man möchte dazu wissen, dass wir in der Wahrhaus sind. Jetzt machen wir was ganz anderes, was die Wahrhaus so nicht kennt. Jetzt werden wir ganz schnell international oder vom Weinmarkt zu Naturwein gemacht, obwohl wir das irgendwie nie behauptet haben. Also wir sind ja plötzlich reingekommen in eine sehr innovative Szene in Österreich. Es ist schon mal was in Bewegung. Jetzt muss man aber wissen, wir haben ja die Schwierigkeit, dass wir trotz alledem, dass wir früh versuchen zu lesen, im Gesamtdurchschnitt spät lesen. Also wir beginnen immer Ende September und die Hauptlese ist immer im Oktober. Mal im November teilweise, auch wenn wir das nicht versuchen. Weil wir jetzt nicht Sachen lesen, die total unreif sind. Also das ist was, was ich mir nicht angewöhnt habe, weil das...
Keine Sonne aus dem Sack.
Auch nicht. Das habe ich zwar von Grund so gelernt.
Überleg mal, letztes Jahr in Burgund, eine namhafte Domäne, hat die Grand Cruise mit 9,5 Alkohol geholt.
Ja.
Da geht eine Flasche Grand Cruise so 10.000 Euro. Mhm. Dann haben die einfach nur um das Volumen, das den Zucker da reinkam, dann kurz 70.000 Euro verdienen.
Also ja. wir haben ja von Anfang an, wir sind jetzt keine, also anders wie andere Winzerkollegen in der Wachau, also die haben ja wirklich Angst mittlerweile gehabt vor Zucker, den man zusetzt. Das haben wir eigentlich nie gehabt. Ne? Wir haben auch 2019, glaube ich, ein oder zwei Weine haben wir schabtalisiert.
Ja, wir haben das versucht beim Neuburger.
Wir haben Neuburger sehr, sehr früh gelesen. Also bei uns ist ja Neuburger, das ist eine autochthone Rebsorte aus dem Gebiet. Und das ist, viele lassen das lange hängen, damit es ein Smaragd wird, also quasi die höchste Qualitätsstufe, weil es ist eine sehr seltene Rebe. Die Winzer wollen das Beste draus machen, wollen eine hohe Qualität, quasi die höchste Qualitätsstufe erreichen, lassen es lange hängen. Und wir sind aber der Meinung, dass das eigentlich dem Neuburger nicht gut tut, weil Neuburger ist eine sehr kompakte Traube, die sehr leicht fault, und wir lesen das eigentlich zugleich mit Müller-Thurgau, also wahnsinnig früh, und haben das damals sobald es möglich ist. Machen wir auch jetzt auch. Jetzt ist es halt einfach leichter. 2019 haben wir das erstmals schabtalisiert. Den Zucker, den wir dann über hatten, verwenden wir mittlerweile für einen Likör, weil dann braucht einiges an Zucker.
Das ganz ehrlich, by the way, der beste Likör, den ich in meinem Leben probiert habe. Also,
würde ich auch gerne probieren.
Wir schwatzen danach mal zwei Flaschen ab und die nehmen wir mit nach Wien und dann trinken wir die an. Das ist nicht so ein Flachmann.
Also zu 19 war ein Jahr eben noch Zucker angewendet, aber ja.
Jetzt machen wir es nicht mehr, weil wir brauchen es nicht, es ist warm genug. Also Zucker ist kein Problem. Es ging um die Säure, die
man... Ich finde, das wird immer wie so ein schwarzer Fleck verwendet. Ja, total. Aber sind wir mal ehrlich, alle Top-Betriebe, auch Romani Conti, wenn man sich die Gärkurven anschaut, da wird 12-mal Leichtzucker zugegeben, um einfach die Gärung
zum Laufen zu halten. Ja. Und auch eine schöne Durchgärung zu bekommen. Ja,
und dann braucht man nicht so tun. Und vor allem, ich liebe natürlich erzeugten Wein, aber dieses Thema Naturwein, die Natur hat vorgesehen, aus Trauben Essig zu machen. Ihr wollt keinen Essig trinken. Ihr habt es die letzten Jahre getan, aber ich seid jetzt auch ein besseren Weg. Also an die Hörer.
Es ist eine Herausforderung, weil wir haben jetzt festgestellt, wenn wir gar nichts zusetzen, wir sind in der Wahau und wir lesen spät und wir haben Böden, die trocken gestresst sind, das heißt, wir haben Restzucker. Die Weine gären dann nicht ganz durch. Das ist jetzt nicht dramatisch schlimm, weil die oft dann halt 3 bis 4 Gramm haben, natürlich bedingt. Das steht den Weinen teilweise, mir persönlich hat es nicht immer geschmeckt. Das ist etwas, was ich ein bisschen akzeptiert habe, sonst müssen wir da stärker eingreifen. Was eine Herausforderung ist, dass eben nicht immer alles nicht nur bis 3 oder 4 Gramm gärt, sondern viel früher hängen bleibt, weil es dann sehr kalt im Keller wird. Und das ist ein Ding, wo ich wirklich, das ist was, was wir so ein bisschen in Zukunft gucken müssen, wie wir das hinbekommen. Wir haben im alten Keller eine sehr starke mikrobiologische Aktivität. Das heißt, es passiert dann nicht nur, dass wir ein BSA haben, sondern es geht auch mal die Flüchtige hoch. Das muss man kontrollieren. Also ich bin ganz sensibel drauf, mache ich überhaupt nicht. Das ist eine Herausforderung, wenn man gar nichts zusetzt. Und das ist vor allem, das haben wir eben in den letzten Jahren festgestellt, wenn man im Naturweinbereich unterwegs ist, das haben wir in der Wahau, dass wir im Restzucker haben, weil wir so spät lesen und auf so mageren Böden sind. Weil die auch, wenn man niedrige Erträge hat, trotzdem eben gelitten haben, gerade die Veltliner leider.
Ist und das jetzt etwas, das man, und das ist jetzt eine Frage, wo ich einfach ein totaler Noob bin und wo mich interessiert, kann ich das über Humusaufbau und sowas verbessern über die Zeit?
Ja, also die Idee ist sicher, dass über Humusaufbau einfach auch die Reben vitaler zu gestalten, weil es gibt sehr viele Untersuchungen, dass vitalere Reben, die auch besser stickstoffversorgt sind. Das ist ja auch so ein No-Go, was man in den letzten Jahren nicht mehr gemacht hat, die Reben stärker Stickstoff zu versorgen. Die sind aber auch vitaler dann in einer Trockenstresssituation. Also sie können es besser handeln. Das ist aber ein langer Prozess. Das heißt, wir gerade in Stadtlagen müssen wir das dosiert und langsam beginnen. Das heißt, wir können die Situation jetzt direkt so nicht ändern im Keller, außer wir würden Nährstoffe zusetzen. Das haben wir bis jetzt eben nicht gemacht. Weil wir sehen ganz klar, die Reben, die jetzt mehr Wasser hatten, die gären viel besser durch. Das ist, sind so Dinge, die wir ein bisschen rausfinden müssen.
Und Humus speichert halt einfach viel Wasser.
Kann zu einem gewissen Anteil Wasser speichern. Ja. Also das ist so, ich glaube, die große Challenge bei uns ist gerade immer der Restzucker und das Durchgären.
Ja.
Und dann wieder der Säureabbau abläuft, weil wir anscheinend lustigerweise sehr aktive Milchsäurebakterien haben im Keller. Die gehen da voll rein und machen den Säureabbau.
Also es ist viel beobachten. Also es ist nicht so, wie viele sagen, quasi der Wein passiert im Weingarten und im Keller muss man eigentlich nichts mehr machen. Also im Keller ist eigentlich sehr viel zu machen. Also jetzt nicht, jetzt, dass man eingreift, aber zumindest, dass man es kontrolliert, dass man es oft probiert und dass man weiß, wann man jetzt merkt, okay, die Flüchtige geht hoch. Wir nehmen zum Beispiel, dann spielen wir uns halt oft mit Temperatur. Dann wissen wir, okay, Temperatur weg, Temperatur dazu. Dann spielen wir uns mit Heizstäben oder wir haben eine andere Charge, die vielleicht dort stärker gärt und dann beimpft man die nochmal. Aber das ist halt schon, man muss da schon dahinter sein. Also man darf es nicht vernachlässigen, weil es soll ja im Endeffekt doch alles trocken sein natürlich und es soll alles
trinkbar sein. Es ist ja quasi eine Geburt. Ne?
Ja.
Es wird aus Trauben wird Wein. Und da kann es zu Komplikationen kommen. Ja. Und wer sagt, da muss man nichts tun.
Das wird auch... Und wenn man dann das Gegenteil macht, dass man sagt, okay, man geht die sichere Variante und man will zwar spontan vergehen, man tut aber Nährstoffe zusetzen, sieht man in den Reben, wir haben lustigerweise Rebzellen in einem Weingarten, die sind einfach durch das Verändern von der Böschung sehr, jetzt hat man in den 70ern abgeschoben, es ist vorne sehr wüchsig und das sieht man auch, und das haben wir separat gelesen, das ist ganz geradlinig durchgegoren, das schmeckt super frisch, auch selbst noch nach dem Säureabbau, aber das schmeckt genau so, dass ich es eigentlich sage, das will ich nicht, weil das schmeckt wie ein klassischer Wahauer Wein, also es ist eine Fruchtigkeit, es kommt frisch rüber, das ist eigentlich nicht das, was wir produzieren. Bei uns ist das schon immer ein bisschen mehr ein Kampf.
Ja, es ist eher eine Gratwanderung.
Ja, so. Durchaus. Durchaus. Es gibt auch mal ein Fass, das dann halt mal liegen bleibt und dann.
Aber das ist zum Beispiel, wo mein Vater dann sagt, das, zum Beispiel, das ist uns passiert so 21, wenn man Weingarten am Steiner Kögel, also das ist nicht mehr Wachau.
Ja, das haben wir aber selber
Alten Veltliner. Wir haben unseren italienischen Praktikant hingeschickt und haben gesagt, er soll bitte die Reife kontrollieren. Er kam zurück und hat gesagt, das hat über 100 Öchsle.
Also er hat 100 Bärenprobe genommen, also er hat das schon wissenschaftlich versucht anzusetzen. Ich habe ihm aber nicht geglaubt, dass er das.
Dass das so reif ist und gesagt, das kann nicht sein.
Wir haben die Natur gelesen und er gibt mir eine Analyse von 14,2 prozentueller Alkohol. Also über, ich weiß nicht, 100 Öchsle war das. Und dann sage ich Matthias, du hast das sicher irgendwie falsch genommen, nur die Sonnenseite genommen oder so. Und dann 5 Tage später haben wir dann
gelesen.
Auch, haben wir dann gesagt, das lesen wir halt, dann wird er eh, selbst wenn du nur die Sonnenseite nimmst, ist er wahrscheinlich bei 13. Der hat den potenziell dann 14,7. Also der Matthias hat alles richtig gemacht. Ich habe das einfach nicht auf dem Schirm gehabt, dass das so.
Dass der Steiner Kögel so früh ist.
Jetzt, wenn man natürlich gärt, dann gärt das halt nicht durch. Das ist einfach süß. Und dann hat es auch noch, das hat kaum einen Säureabbau gemacht, weil der Alkohol viel zu hoch ist, hat wirklich gut geboren. Und das ist so ein Fass, das habe ich das immer weggeschoben, weil ich das nicht gemocht habe.
Das ist jetzt so ein wahnsinnig fetter alkoholischer Wein.
Ja, mich ist
also viele Bauer, die mögen das ja gerne. Mein Papa mag das auch.
Ja, der hat es total gut gefunden.
Und er sagt, das ist das beste Fass im Keller. Ja, und dann hat er gesagt, wir können dieses Fass nicht abfüllen.
Das ist überhaupt nicht. Überhaupt nicht das, was wir produzieren. Das ist schön, was wir.
Jetzt noch 5 Jahre Hefelager und jede Woche Batonat.
Es wurde bis jetzt nicht abgefüllt.
Ja, das ist
noch schön. Immer im Keller.
Die Autolyse bringt schon. Also wirklich sehr schön. Es freut mich, dass ihr mich gefunden habt.
Ja.
Und ich kann euch nur versprechen, wenn ihr so weitermacht, geht es in eine Richtung, die bringt Sonne in mein Leben. Vielen Dank dafür. Weil das sind Weine, die kann ich in Blindproben packen und da werde ich so viele Leute richtig ärgern. Und das Weltbild ein bisschen zurechtrücken, das freut mich. Und ja, wir sehen uns ja dann spätestens an der nächsten Jubiläumsparty, nehme ich an. Vielen Dank und
auf bald. Ja, auf bald.
Danke.